Den meisten ist Herr Schaudy ja bekannt, aber wir dachten zu Anfang, ihm zwei Fragen zu stellen. Herr Schaudy, Sie haben ja gegründet oder mitbegründet die Freie Evangelische Schule in Reutlingen, waren da lange Zeit Rektor und haben Sie jetzt nicht manchmal Sehnsucht zurück in die Schule?
Ja, also diese Frage kann ich mit einem Satz beantworten oder gar nicht. Ich möchte so sagen, ich war unheimlich gern Lehrer. Also das war einfach super. Ich bin keinen Tag ungern in die Schule gegangen und hatte auch natürlich gerade an dieser Schule große Freude, hier Unterricht gestalten zu können. Aber die Aufgabe, die ich jetzt mache als Vorsitzender unseres Gemeinschaftsverbandes, war Berufung. Wir haben deutlich gespürt, meine liebe Frau und ich, auch mit unseren Kindern, das ist jetzt dran und Gott sagt zu uns, pack deine Koffer und zieh in ein neues Land. Und wir spürten, wir müssen diesem Ruf folgen und dann haben wir natürlich das bewusst hinter uns gelassen. Und das heißt, ich schaue auch nicht zurück, das heißt, ich habe kein Heimweh, habe übrigens gar keine Zeit dazu. Also wirklich nicht. Wobei ich sagen muss, letzte Woche war unser 25-jähriges Jubiläum in Reutlingen. Und da war ich an einigen Stellen mit dabei, hatte auch einen Schülergottesdienst gehalten. Ich sagte meiner Frau, mich hat's ungeheuer gepfupfert. Aber die Sache ist ganz klar. Es ist ein wunderschöner und sehr gefüllter Abschnitt gewesen, aber das ist hinter mir.
Schon viele Jahre sind Sie auch in der Synode und leiten den Ausschuss für Jugend und Bildung. Welche Perspektiven sehen Sie für unsere Kirche? Sie kennen sich ja nun in diesem Bereich sehr gut aus.
Also, ich habe zunächst den Eindruck, dass die Kirche sich selber viel zu viel thematisiert. Man spricht heute viel zu viel über die Kirche. Wir haben, wenn wir es von unten her anschauen, von der menschlichen Seite aus, mehr Beschwernis als große Hoffnungen und Perspektive für den Gang der Kirche im Moment. Aber das wäre eine falsche Sicht. Ich denke, wir haben eine Perspektive für die Kirche, weil wir wissen, dass Gott eingreifen kann, dass er Menschen schenken kann, die geistlich die Prägungen wiedergeben und weil er wieder eine Erweckung in unserem Land schenken kann. Das traue ich ihm zu und deshalb habe ich Hoffnung für die Kirche, übrigens nicht nur für die Kirche, das gilt ja auch für unsere Werke alle. Vielleicht an einem anderen Beispiel aufgezeigt, wenn wir genügend Leute haben, wie damals Abraham vor der Zerstörung von Sodom war, Gott sagte, wenn zehn Gerechte sind, dann wird die Stadt verschont. Es war die Frage, sind 10 Gerechte da? Also ich habe folgende Perspektive für die Kirche. Wenn wir genügend Leute haben in unserem Land, die für die Kirche beten und im Namen Jesu arbeiten, dann brauchen wir keine Sorge haben. Es geht nicht um die Kirche, sondern es geht um jeden Einzelnen in unserem Land, der sich von Gott gebrauchen lässt.
Vielen Dank, Herr Schaudy. Ja, jetzt hören wir unseren Jugendchor. Die haben sich ganz besonders geschmückt oder dekoriert. Sie werden es gleich merken und feststellen, dass das im Zusammenhang steht mit dem, was Sie sagen werden.
Im September hat nicht nur der Herbst in seinen bunten Farben bei uns Einzug gehalten. Hier im Mutterhaus gab es wie in jedem Jahr auch eine Zeit, wo ein buntes, kräftiges, jugendliches Farbenspiel bei uns im Mutterhaus begonnen hat. Junge Leute aus allen Regionen von Deutschland, aber auch über die Grenzen hinaus, bevölkern jetzt unsere Gänge und unsere Zimmer. An diesem neuen jugendlichen Farbenspiel möchten wir Sie heute gerne ein bisschen teilhaben lassen. Aus Hauswirtschaftslehrlingen, vielleicht können die mal winken. Wo sind die Hauswirtschaftslehrlinge? Jugendlichen vom Berufskolleg, melden die sich auch mal? Ganz zaghaft. Bibelschülerinnen und Schwestern. Hat sich ein neuer Jugendchor formiert. Und so vielseitig und bunt wie wir sind, wollen wir ihn auch gerne singen.
Herbst. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Wind los. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
Ist es so? Fühlst du dich hier zu Hause? Diese Frage würde vielleicht jeder von uns ganz verschieden beantworten. Doch das Lied, was wir Ihnen gerne gemeinsam singen wollen, spricht von einem Nachhausekommen. Die Hände, die sich falten, ruhen von der Sorge aus. Wer in die Stille eintritt, kommt von weit her nach Haus. Ein vielleicht schon bekanntes Lied. Deshalb möchten wir gerne Sie einladen, den Refrain mit uns gemeinsam zu singen. Ich lese ihn nochmal vor. Herr, lehr uns beten, dass wir mit dir reden, wie Kinder mit ihrem Vater.
Und wo in seinem Lichten,
Jeder Segen kommt von dir. Du beschenkst uns täglich hier mit dem, was die Erde trug, mit dem Brot, mit dem Krug. Herbst ist gleichzeitig auch Erntezeit. Erntezeit der Segensfülle Gottes in der Natur, auf den Feldern. Jeder einzelne von uns hier im Jugendchor könnte vielleicht ganz persönliche Segnungen Gottes aus seinem Leben berichten. Dem, der Segen gibt, ihm, unserem Schöpfer und Herrn, sei Ehre, denn er allein ist heilig.
Herbst, alles, was wir empfangen haben, wollen wir ihm zurückgeben, in Lob und Anbetung. Das, was wir selbst erfahren durften in unserem Leben. Herz und Mund singen dir, ein Bekenntnis von mir, weil das Leben du gibst und mich unendlich liebst. Jesus, König und Herr, dir allein sei die Ehre. Mein Lied ist dir zugedacht, du hast mir Freiheit gebracht.
Allein sein, Ehre.
ich sah ein großes Herbstblatt, das der Wind die Straße lang trieb, und ich dachte, schwierig, den Weg des Blattes auszurechnen.
Jeder von uns trägt ein solches Herbstblatt. Keiner kann sagen, wie sein Weg jetzt hier in Aidlingen und darüber hinaus werden wird. Und doch wissen wir sind keine Getriebenen. Die Bibel spricht uns Gottes Gnade zu. Das darf unsere Herzen froh machen, weil Gott den Weg mit uns gerade machen möchte. Und das möchten wir Ihnen gerne mit unserem letzten Lied auch zusprechen.
So, ist immer so eine Sache mit der Technik. Wunderbar. Wir wollen heute Nachmittag jetzt noch auf ein Wort Gottes hören aus dem Richterbuch. Ich habe einen relativ unbekannten Text gewählt. Im Mittelpunkt steht Richter 4 und 5. Ein Text aus dem Buch der Richter. Ich möchte erst etwas zum Zusammenhang sagen. Das Buch erhielt ja seinen Namen von den 12 Richtergestalten, die in Israel wirkten in der Zeit von Samuel bis von Josua bis zum Samuel. Das ist ein Zeitraum von 400 Jahren. Die Richterzeit ist also die Zeit von der Landnahme unter Josua bis zum Beginn der Königszeit. Es ist ein außerordentlich wichtiger Teil aus der Geschichte des Gottesvolkes und zugleich ein wichtiger Teil in der Heilsgeschichte Gottes mit uns. Nur wenn wir den Gesamtzusammenhang sehen, in dem diese Geschichte steht, werden wir sie eigentlich auch richtig begreifen und verstehen. Und begreifen auch, was sie für unseren persönlichen Glauben bedeutet. Alles hatte ja begonnen mit dem Ruf Gottes an Abraham, zieh aus deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause und mit den grundlegenden Verheißungen, die er Abraham und seinen Nachkommen gegeben hat. Volk, Land, Segen. Die Erzväter Abraham, Isaak, Jakob, Josef und seine Söhne erhielten jeweils die Bestätigung der Verheißung, aber sie lebten im Warten, im Hoffen. Dann führte Gott den Weg der Großfamilie nach Ägypten und dort wurde aus diesem kleinen, aus diesem Familienunternehmen ein großes Volk. Und in Ägypten erfüllte Gott die erste Verheißung, Volk. Unter Josua schließlich zogen sie dann nach der Wüstenwanderung unter Mose in das Land Kanaan ein und erlebten dort die Erfüllung aller Verheißungen, nicht nur die Landnahme, sondern alles, was Gott dem Abraham zugesagt hatte. Wir lesen in Josua 21, Vers 45. Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Israel hatte Heimat und Land. Es war mehr als nur Land. Es war wirklich Ruhestätte. Shalom erlebte Israel. Frieden. Es war am Ziel oder Gott war am Ziel mit seinem Volk. Volk, Land, Segen, alles hatte sich erfüllt. Wie wir es eben hörten, es war nichts dahin gefallen. Doch jetzt geht die Geschichte weiter. Damit ist sie ja nicht am Endpunkt erreicht, sondern Gott hat sein Volk dort, wo er es haben will, dass sie sein Volk seien unter allen anderen Völkern, als ein Volk des Zeugnisses. Und jetzt erhebt sich die Frage, wie wird Israel mit dem Geschenk umgehen? Wie werden sie mit den Gaben Gottes umgehen? Werden sie im Glauben an Jahwe bleiben? Werden sie ihn als Schöpfer Himmels und der Erde ehren und ihm allein dienen? Werden sie in der Hingabe ihren Auftrag erfüllen, der geheißen hat, Segen zu sein für alle Völker zum Zeugnis? Und vor allem, wie gehen sie mit den großen Gaben Gottes um, die er ihnen im Land gegeben hat? Das ist ja eine ganz beständige Frage. Wie gehen wir mit dem um, was uns Gott gegeben hat? Nach der Bibel ist jede Gabe gegeben zum Dienst. Wie es in einem Lied heißt, zu Dienst und Nutz des Nächsten mein, wollt's mir dein Gnade geben? Oder 1. Petrus 4, Vers 10, dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Israel hatte alles empfangen, um Gott zu dienen. Die Freiheit aus der Knechtschaft Ägyptens. Und bei uns, Kolosser 1, 13 steht, Gott hat uns errettet aus der Obrigkeit der Finsternis und versetzt in das Reich des lieben Sohnes. Freiheit von allen Mächten, die uns versklaven wollen, um ihm zu dienen. Die großen Gaben, die Gott uns etwa in Epheser 1 aufzählt, Kindschaft erwählt, Vergebung der Sünden, Hoffnung des ewigen Lebens. Wie wird Israel umgehen damit? Und hier setzt das Richterbuch ein. Und es schildert uns den Weg Israels und damit eigentlich auch den Weg, den die Menschen zu allen Zeiten immer wieder genommen haben. Das ganze Richterbuch ist voll von einem beständigen Kreislauf. Es ist ein Wechsel zwischen Abfall und Rückkehr von Gott. Erst verliert sich das Volk in der Abgötterei, dann folgt Knechtschaft und Unterwerfung durch ein anderes Volk. Das führt zur Rückbesinnung und zum Schreien Gott gegenüber. Gott schickt in seiner großen Güte einen Retter, einen Richter, der sein Volk wieder recht auf Gott ausrichtet. Dieser führt das Volk in die Befreiung. Sie erleben eine Zeit des Friedens und fallen wieder ab. 12-mal ist das im Richterbuch zu sehen, dieses ständige Hin und Her. Menschliches Versagen einerseits und Gottes Gnade und Güte andererseits. Die beständige Untreue des Gottesvolkes und die immer wiederkehrende Treue Gottes selber seinem Volk gegenüber. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Ich bin so froh, dass das Richterbuch, das relativ unbekannt ist, einen wichtigen Ausschnitt bildet aus der Heilsgeschichte. Denn wir sehen an diesem Buch und an dieser Passage der Geschichte Israels Gottes unverbrüchliche Treue zu seinem Wort, weil er es Abraham gegeben hat. Dieses ganze Buch legt ein überwältigendes Zeugnis davon ab und wie er immer wieder neu startet mit seinem Gottesvolk. Das ist die Geschichte des Bundesvolkes im Alten Testament und auch im Neuen. Seine Güte ist alle Morgen neu und seine Treue ist groß. Interessant ist noch, dass das Wort Richter eigentlich auch Retter heißt und genau dasselbe Wort ist, das in der Bibel für Jesus gebraucht wird. Er wird ja auch genannt der Retter oder der Erlöser, man kann es auch anders übersetzen, der Heiland. Etwa nach der Stelle Matthäus 1, 21, wo er angekündigt wird, er wird sein Volk erlösen, retten. Das ist dasselbe Wort. Gott schickt also beispielhaft, geradezu schattenhaft, in die Geschichte des Volkes hinein solche Erlöser, jeweils einen neuen Heiland, der das Volk von diesem Bruch mit seinem Gott zurückholt. Und so jetzt dieses Kapitel, diese Geschichte von der Richterin Deborah. Ich möchte es einmal überschreiben. Gott schenkt seinem Volk Sieg. Ich lese zunächst nur die ersten drei Verse, immer abschnittweise will ich es jetzt auch aus Zeitgründen lesen, dass wir es auch immer dann noch gut im Ohr haben. Richter 4. Ich will gleich noch die Bemerkung vorausschicken, das Kapitel Richter 4 und Richter 5 ist dieselbe Geschichte in zwei sehr unterschiedlichen Fassungen. Richter 4 ist sozusagen Erzählung, Prosa, Richter 5 ist ein Psalm, ein Lied, also poetisch. Aber es ist dieselbe Geschichte. Richter 4, 1 bis 3 zunächst. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor wohnte und herrschte. Und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Haroshet der Heiden. Und die Israeliten schrien zu dem Herrn, denn Jabin hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Erstens einmal der Dauerbrenner des Volkes Israel. Israel fällt ab. Sie taten wiederum. Nach einer großartigen Durchhilfe, die vorausgeht in Kapitel 3, sie taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Man kann es fast, wenn man das Richterbuch durchliest, am Schluss auswendig. Sie taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Es ist die Tragik. So viele Gotteserfahrungen und es wirkt sich wenig aus. Kein Lernen aus den Erfahrungen der Durchhilfe Gottes. Das sind wir Menschen. Deswegen heißt es ja auch im Psalm 103, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das müsste ja der Psalmist nicht sagen, wenn es logisch wäre. Adenauer sagte einmal spassig, das Einzige, was man lernt aus der Geschichte, ist, dass man nichts lernt. Aber noch tragischer ist es, wenn wir aus Gottes Geschichte mit uns nichts lernen. Wir sehen es am Volk Israel. Das menschliche Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Wir lernen eigentlich wenig für unser Herz. Wir lernen heute viel intellektuell in den Schulen für den Kopf. Und wir lernen wenig für unser Herz. Gott zielt aber aufs Herz ab. Israel lernt nichts. Das zweite, die Not. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor herrschte. Was war die eigentliche Not? Das Land, das Gott dem Abraham verheißen hatte und das sie unter Josua bekommen hatten, dieses Land gehörte ihnen. Sie waren im Land und hatten es jetzt doch nicht. Sie waren im Land und unter fremden Herrschern. Sie haben die Verheißung verspielt. Der Knackpunkt war ja, Gott wollte nicht nur ihnen das Land schenken, sondern mit ihnen im Land eine Geschichte machen, ihr König sein. Erstes Gebot, keine anderen Götter neben mir haben. Und ihm sollten sie dienen und untertan sein im Land. Und nun verlassen sie diese Herrschaft, sie verlassen das erste Gebot und geraten unter eine andere Herrschaft. Ein ganz wichtiger Hinweis in der Bibel, es gibt keinen neutralen Raum, wo man Gott dann das Königtum aufkündigt, kommt ein anderer mit seinem Königtum. Hier heißt es der König von Kanaan. Jemand besetzt unser Herz und Leben, unser Land, wie damals Israel. Interessant, die Redewendung, der Herr verkaufte sie. Das müssen wir ganz wörtlich nehmen, verkaufen. Was heißt das? Wenn ich etwas habe und das verkaufe, dann habe ich kein Verfügungsrecht mehr drüber. Dann gehört das mir nicht mehr. Ein anderer ist jetzt Herr. Der Herr verkaufte sie. Sie waren nicht mehr frei. Ein anderer verfügte über sie. Hier der König Jabin. Und das bedeutete harte Sklaverei. Ist das nicht ungeheuer heute, wenn wir sehen, wir können es in unserem Volk deutlich ausmachen, wo man Gott aufkündigt, den Gehorsam, dass andere Herren anfangen, dass das Volk verkauft wird? Ist das nicht ungeheuer heute, wie viel Sklaverei unter uns herrscht? Alkohol, Drogen, Aberglaube, Okkultismus? Der Herr verkaufte sie. Sie hatten scheinbar die Freiheit, aber nur kurz und scheinbar. Gott dienen ist Freiheit, weil das ein Sieg ist über die Sklaverei unseres Lebens. Der Herr verkaufte sie, steht da. Hör mal genau hinein, der Herr, Gott selber, jawohl, ist ungeheuer provokativ. Es war nicht irgendwie unglücklich gelaufen, sie hatten halt Pech gehabt, waren militärisch vielleicht nicht ganz gut drauf, hatten vielleicht die falsche Strategie gehabt im Kampf, nichts da. Nein, der Herr verkaufte sie. Als eine Folge des Ungehorsams, Gott sagt zu ihnen, wenn ihr ohne mich leben wollt, dann tut das, aber dann müsst ihr es auch tun. Und so kommt jetzt das Dritte, die Unterdrückung. Sie wird stärker. Und die Israeliten schrien zu dem Herrn, denn Jabin hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Nun ist es ganz wichtig, dass wir den geschichtlichen und geografischen Zusammenhang sehen. Wenn wir Zeit gehabt hätten, hätte ich jetzt eine Lehrstunde für Geografie erstmal gegeben über Israel. Ganz kurz, Hazor mit Z geschrieben, war schon einmal bedeutend in der Geschichte Israels. Und zwar als Josua das Land einnahm, war Hazor die Hauptstadt eines wichtigen, starken Völkerbundes, das sich gegen Israel wandte. Man kann es in Josua 11 nachlesen. Hazor liegt ganz im Norden, im Lande Naphtali, ganz im Norden, jenseits des Sees Genezareth. Und dort herrschte auch ein Jabin. Das ist der Titel dieses Königs, ähnlich wie Pharao in Ägypten. Und er war ein mächtiger Fürst, der die gesammelten Heere gegen Israel führte. Und er wurde besiegt und Hazor wurde total zerstört. Man hört und traut seinen Augen und Ohren nicht. Jetzt ist er plötzlich wieder da. Eben jener Hazor, jener Jabin von Hazor, jenes Königtum, dass Israel in die Quere kommt. Was ist der Hintergrund? Warum hat Israel dieses Königtum, diese heidnische Macht wieder erstarken lassen? Wie kann das kommen, dass sie plötzlich Übermacht gewinnen über Israel? Wir kommen hier an eine ganz wichtige Stelle des Richterbriefes. Es steht in Kapitel 1, Vers 28. Als aber Israel mächtig wurde, machte es die Kanaaniter fronpflichtig, vertrieb sie jedoch nicht. Gott hatte dem Josua eingeschärft und seinem Volk: Vertreibt die Heiden, macht ganze Sache. Jetzt haben sie sie besiegt und denken, na, das ist gar nicht so ungeschickt, wenn die noch da sind, die können uns dienen. Das ist doch der Segen Gottes, wenn die für uns arbeiten. Außerdem fronpflichtig. Wir haben doch einen gewissen Nutzen. Sie spielen mit dem Heidentum. Und dann steht in Kapitel 2, Vers 2, Gott sagt, ihr sollt keinen Bund schließen mit den Bewohnern dieses Landes und ihre Altäre zerbrechen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? Um was ging es? Israel hatte nicht ganze Sache gemacht. Sie hatten einen gewissen Rest bestehen lassen im Land. Sie waren wohl die Herren, aber man hat das andere auch nebenher noch geduldet. Und das wurde zum Verhängnis, zum grandiosen Verhängnis, weil diese scheinbaren unterdrückten Völker sich wieder gesammelt haben, ihre Bataillone, und plötzlich in einer Stärke anrückten, die es vorher nicht gab. Sie waren nicht nur so stark gewesen wie vorher, sie kamen mit einer viel stärkeren Macht als je. Es heißt hier, wir haben es gehört, 900 eiserne Wagen. Das war nicht nur eine Überlegenheit, das war eine totale Überlegenheit, denn Israel lebte damals noch in der Kulturstufe, die niedriger war als diese. Die waren in der Bronzezeit und hatten schon solche Waffen, eiserne Wagen. Israel hatte das nicht, die waren noch mit Dreschflegeln bewaffnet. Der Jabin von Hasor rückt heran mit einer totalen Überlegenheit. Die haben es nicht mal nebenher bemerkt. Es zeigt sich auch an einer anderen Stelle noch, dass es stärker war. Es heißt, er unterdrückte sie mit Gewalt 20 Jahre. Vorher waren sie nur 8 Jahre unterdrückt. Jetzt werden es 20 Jahre. Was will ich damit sagen und festhalten? Es ist nicht nur eine Unterdrückung wie vorher, eine Sklaverei wie zuvor schon, sondern die Sklaverei ist stärker, gravierender, härter. Das ist immer so, wenn ein Mensch sich von der Macht einer Sünde löst und dann wieder mit ihr spielt. Dann wird der Rückfall stärker, mächtiger, massiver. Das sagt übrigens Jesus auch. Wir können das nachlesen in Matthäus 12. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er zurückkommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt mit sich 7 andere Geister, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin und es wird mit diesem Menschen hernach ärger, als es vorher war. Jesus spricht hier was ganz Ernstes für unseren Glauben an. Er sagt, wo einer nicht, darf ich mal sagen, sein Leben total von Gott besetzen lässt, wo er wohl frei werden will und Kind Gottes werden, aber mit der Sünde spielt, mit anderen Geistern, da kehren die mit einer Vehemenz zurück, die schlimmer ist als vorher. Wir wissen das aus normalen Bereichen, denken Sie, ein Problem Alkohol. Man weiß genau, wenn einer frei ist, darf er nicht spielen und sagen, ha, bissle. Dann gibt's einen Rückfall und das ist dann massiver. So ist es auch sonst mit den Dämonen beziehungsweise mit den Geistern, die unser Leben versklaven wollen. Ich fasse diesen ersten Teil zusammen. Israel hatte nicht ganze Sache gemacht. Die Tragik Israels immer wieder, die Tragik der Menschen, die Tragik vieler Christen. Manchmal frage ich mich, ob die Ohnmachtslosigkeit unserer Tage auch vieler im Reich Gottes damit zusammenhängt, dass man immer bloß so halbe Sache macht. Und jetzt gibt's einen ganz massiven Rückfall. Sie sind verkauft, versklavt. Wir lesen, wie die Geschichte weitergeht. Vers 4 bis 11. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Labidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Und sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali, und ließ ihm sagen, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten? Gehe hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Zebulon. Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, dir zuführen an den Bach Kishon mit seinen Wagen und mit seinem Heer und will ihn in deine Hände geben. Barak sprach, wenn du mit mir ziehst, so will ich auch ziehen. Ziehst du aber nicht mit mir, will ich auch nicht ziehen. Sie sprach, ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in eines Weibes Hand geben. So machte sich Deborah auf und zog mit Barak nach Kedesh. Da rief Barak Sebulon und Naphtali nach Kedesh, und es zogen hinauf ihm nach 10.000 Mann. Deborah zog auch mit ihm. Nun wird uns hier der Blick geworfen auf Deborah, eine Richterin. Das ist ganz interessant, wie das die Bibel immer wieder macht. Wie einen Scheinwerfer richtet sie zuerst das Verhalten auf die Menschen, hier auf Israel. Und da ist dunkel. Und jetzt wird der Scheinwerfer gewendet und wir sehen jetzt mitten in diese Not hinein, hat Gott einen Plan ausgeheckt. Das Richteramt in Israel, das bestand nicht als eine Erbfolge, als eine Amtsperson, sondern es waren immer Menschen, die Gott direkt berufen hatte, unmittelbar. Sie hatten eigentlich eine zentrale Aufgabe. Neben dem, dass sie auch Recht sprachen, war ihre wichtigste Aufgabe, dass sie über Gottes Geboten wachten. Sie sollten das Wort Gottes zur Sprache bringen. Sie sollten dem Wort Gottes zur Geltung verhelfen im Volk Gottes. Sie wollten das Volk Gottes auf Gott ausrichten. Wie es heißt in Vers 6, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten? Sie konfrontierten die Realität Israels mit der Realität des Wortes Gottes. Und das gab einen Crash, einen ungeheuren. Das war das Amt der Richter. Und weil Gott sein Volk nicht ließ, schickt er immer wieder jemanden, der diese Botschaft ausführte. Ich habe den Eindruck, dass diese Sache, dass Gott einzelne Leute beruft, das durchzieht ja auch die ganze Kirchengeschichte, ob es jetzt ein Martin Luther ist oder ein Philipp Jakob Spener oder auch großartige Männer und Frauen des Glaubens, wie wir sie im schwäbischen Pietismus haben, dass Gott gerade in der Zukunft, in der Endzeit, wenn die Gemeinde Jesu stärker unter Druck kommen wird, auf diese Weise seine Gemeinde erhalten wird. Wir brauchen nicht Sorge haben über die Gemeinde Jesu. Der schickt immer mal wieder jemanden, der die Botschaft ausrichten wird und die orientieren, die auf ihn hören. Und nun hat Deborah, es heißt, sie war Richterin, sie hat diesen Auftrag und sie hat ein einziges zu tun, dem Barak, dem eigentlichen Herrscher dort, das Wort Gottes zu sagen und damit dem ganzen Volk. Und deutlich zu machen, Gott ist der Herr, nicht der Jabin. Sie sagt, hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg? Darf ich es mit anderen Worten ausdrücken? Sie sagt zum Barak, sag mal, hörst du überhaupt noch? Bist du taub geworden? Du weißt doch, hat nicht der Herr das geboten? Folgst du überhaupt noch Gottes Stimme? Du kennst den Willen Gottes und tust, als ob nichts wäre? Ist das nicht oft so, heute auch? Wir haben doch Gottes Wort. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich, Gottes Wort halten, Nummer 1. Liebe üben, Nummer 2. Demütig sein vor deinem Gott, Und was ist? Müssten wir das nicht heute auch sagen? Ein Prophet ist einer, der Gottes Wort zur Geltung bringt. Heute, wie ist es bei uns? Hat nicht Gott dir gesagt, du sollst den Feiertag heiligen? Was machen wir mit dem Sonntag? Ich meine die Christen, nicht die Weltleute. Ich meine das Volk Gottes. Was machen wir mit dem ungeborenen Leben? Was machen wir mit den Ehen und Familien? Wie ist das mit dem vierten Gebot in unseren Familien? Mit dem Miteinander von alt und jung? Machen nicht unsere christlichen Familien und Gemeinden munter mit im Generationenkrieg? Hat nicht Gott dir geboten? Da hält man die Luft an. Da hat Barak die Luft angehalten. Und nun ist noch etwas ganz Wichtiges. Da heißt es, die Prophetin Deborah, sie hatte ihren Sitz unter der Palme zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Jetzt sollte ich die Karte haben. Das ist im Süden des Landes, fast bei Jerusalem, das Gebirge Ephraim. Dort ist eitel Friede und Ruhe. Der König Jabin von Hasor sitzt im Norden und untersklavt, unterdrückt die Völker des Nordens. Was sagt uns das? Die Deborah wohnt in einem Gebiet, wo Friede ist und Ruhe. Ha, die könnte sich zurücklehnen und sagen, hab noch mal Glück gehabt, gell? Habt ihr gehört, denen im Norden geht's nicht gut? Eieieiei, oh, schwierig, oh, Unterdrückung? Ach, haben wir's gut. Ja? Nein, das macht sie nicht. Obwohl sie persönlich überhaupt nicht betroffen ist, nimmt sie teil am Ergehen des Gottesvolkes, das in Not ist. Sie hat einen Weitblick fürs ganze Volk Gottes, nicht nur für ihren Raum, für ihren Stamm und für ihr Gebiet. Der Geist Gottes lässt uns immer teilhaben am Ganzen des Gottesvolkes. Er weitet unseren Blick weit über unseren eigenen Stall hinaus. Er denkt immer mit, wo das Volk Gottes in Unterdrückung und Gefahr und Bedrängnis ist. Der Geist Gottes weitet, dass wir einstehen für die, die in Not sind. Das ist ja heute nicht weniger aktuell, dass Gemeinde Jesu weltweit verfolgt ist, ob es der Islam ist oder in Nordkorea oder in anderen Gebieten. Sie lehnt sich nicht zurück und denkt, na ja, du bist halt noch mal gut davongekommen. Zeichen eines echten Glaubens ist, dass er für andere mitdenkt und mitbetet. Und so macht sie sich heraus aus ihrem eigenen Umfeld, aus ihrem Wohlstand und Frieden, den hatte sie, und wirft sich hinein in den Kampf des Gottesvolkes. Und dann sagt sie diesem Barak deutlich, was Gott will. Aber, das ist der nächste Punkt, sie nennt beides, Auftrag und Verheißung. Hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg? Ich aber will Sisera in deine Hände geben. Wie gut, dass das so ineinander steht. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, gibt er immer die Verheißung dazu. Das können wir an ganz vielen Stellen in der Bibel lesen. Das ist hier ungeheuer eindrucksvoll beieinander. Gott sagt zum Abraham, Abraham, geh aus deiner Freundschaft und deines Vaters Hause. Ich will. Und dann kommen die Verheißungen. Das war bei Mose so, als er ihn nach Ägypten schickt zum Pharao, da sagt er, ich will mit dir sein. Da sagt er seinen Jüngern so, folget mir nach, ich will euch zum Menschenfischern machen. Bei Gott ist immer beides zusammen. Und das gibt dem Glauben Dynamik und Freude. Der Anspruch, er ist der Herr. Und der Zuspruch, er ist da. Er gibt sozusagen nicht nur den Marschbefehl, sondern er gibt das Marschgepäck mit einem guten Proviant, das wir durchhalten. Und so ergeht hier an Barak Berufung und Verheißung, beides gleichzeitig. Also die Deborah steht vor Gott und vor Menschen. Es ist der priesterliche Dienst eines Richters. Sie steht vor Gott und hört und gibt dieses Wort weiter den Menschen. Es ist eigentlich unser Dienst. Wir sind ja nach dem Neuen Testament ein priesterliches Geschlecht, von Gott gerufen. Und es ist schon für uns, liebe Geschwister, die Frage, ob wir genügend Leute heute haben, die diese Fähigkeit haben, vor Gott zu stehen und zu hören. Die hören, was ist heute dran von Gott, jetzt, was will Gott? Und die das weitersagen und bereit sind, ihre eigene Bequemlichkeit zu verlassen und Schritte zu tun. Und was macht jetzt der Barak? Sein Zögern. Barak sprach, wenn du mit mir ziehst, so will ich mitziehen. Ziehst du nicht mit mir, will ich auch nicht ziehen. Das ist natürlich verständlich. Er ist ängstlich, denn schließlich ist das ja kein Pappenstiel. Der Gegner ist, menschlich gesprochen, nicht zu bezwingen. Was macht er mit seinem Dreschflegel gegen 900 eiserne Wagen? Wenn wir von Tag zu Tagen, was da ist, überschlagen und rechnen dann die Menge, sonst sind wir im Gedränge, sagt Philipp Friedrich Hiller in einem Lied. Das ist das Gleiche, wie der Petrus sagt, was kann ich jetzt hinausfahren mit der Mittagshitze auf die Höhe des Meeres, Lukas 5. Aber genau das ist der Punkt. Wagt der Barak es aufs Wort Gottes hin, oder wagt er es nicht? Das Wort Gottes ist klar. Hat nicht Gott, der Herr, dir geboten, geh hin? Barak sagt zu Deborah, wenn du mitgehst, gehe ich auch. Wenn du daheim bleibst, mache ich es nicht. Ich möchte nochmal sagen, ich verstehe das. Und es ist ganz gut, dass Gott uns sehr oft einen Bruder, eine Schwester an die Seite stellt. Wie wohltuend. Jesus hat seine Jünger zu zweit geschickt. Aber es kann auch ein Befehl einmal sein, wo es heißt, gehorche mir auf mein Wort hin. Wie Petrus damals. Auf dein Wort hin will ich's wagen. Der Barak wagt es nicht aufs Wort hin und macht dann die entscheidenden Erfahrungen des Glaubens nicht. Sie sprach, ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in eines Weibes Hand geben. Das erfüllt sich dann nachher in doppelter Weise. Die Deborah ist die Ursache des Sieges und die Jael, die erschlägt nachher diesen Feldhauptmann. Nun wollen wir zum letzten Teil noch kommen von dieser Geschichte. Vers 12 lese ich noch bis 16. Da wurde Sisera angesagt, dass Barak, Vers 10 nochmal, da rief Barak Sebulon und Naphtali nach Kedesch und es zogen hinauf nach ihm nach 10.000 Mann. Deborah zog auch mit. Da wurde Sisera angesagt, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen wäre und er rief alle seine Kriegswagen zusammen, 900 eiserne Wagen und das ganze Volk, das mit ihm war, aus Harosche der Heiden an den Bach Kishon. Deborah aber sprach zu Barak, auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Denn der Herr ist ausgezogen vor dir her. So zog Barak von dem Berg Tabor hinab und die 10.000 Mann mit ihm. Und der Herr erschreckte den Sisera samt allen seinen Wagen und dem ganzen Heer vor der Schärfe von Baraks Schwert, so dass Sisera von seinem Wagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte den Wagen nach und dem Heer bis nach Harosche der Heiden und Siseras ganzes Heer fiel durch die Schärfe des Schwerts, so dass auch nicht einer übrig blieb. Gott schenkt seinem Volk Sieg. Welche Hintergründe sehen wir hier noch? Weil sie für uns wichtig sind. Zunächst einmal, nicht alle ziehen mit. Jetzt müssen Sie mal ganz genau hineinschauen, wer zieht mit? Vers 10, Sebulon und Naphtali, die beiden. Wie viele Stämme hatte denn Israel? 12. Jetzt müssen wir noch ins Kapitel 5 reinschauen. Das ist ja die Ergänzung. Ich lese Vers 14. Da heißt es in Kapitel 5, aus Ephraim zogen sie herab ins Tal und nach ihm Benjamin mit seinem Volk. Von Machir zogen Gebieter herab und von Sebulon, die den Führerstab halten, und die Fürsten von Issachar mit Deborah, wie
Spachtelkörben, zu hören bei den Herden das Flötenspiel. An Rubens Bächen überlegten sie lange. Gilead aber blieb jenseits des Jordans. Und warum dient Dan auf fremden Schiffen? Asser saß am Ufer des Meeres und blieb ruhig an seinen Buchten. Sebulons Volk aber wagte sein Leben in den Tod. Haben Sie begriffen, was da drin stand? Haben Sie es gemerkt? Nicht alle Völker ziehen mit in den Kampf. Nur wenige, nicht die Hälfte. Sebulon und Naphtali, die sind betroffen im Norden. Dann sehen wir noch, Ephraim zieht mit, Benjamin zieht mit, auch Issachar. Und die anderen? Jetzt muss man genau hineinschauen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie daheim den Text nochmal lesen. Es steht nicht nur da, dass einige nicht mitziehen, sondern die Entschuldigungsgründe stehen sogar da. Ruben. An Rubens Bächen überlegten sie lange. Wissen Sie, wo Ruben war? Ganz im Süden, im Ostjordanland, dort am Toten Meer. Sie überlegten lange. Die diskutieren. Die sagen, lohnt sich das überhaupt? Bis wir da oben sind, ist schon alles gelaufen. Es bringt's doch gar nicht. Wir kommen und dann hat's keinen Wert. Sollen wir nicht? Sie diskutieren. Kennen wir das? Man debattiert über das Wort Gottes und kommt nie zum Gehorchen. Und dann heißt es, sie sitzen bei den Herden und hören das Flötenspiel. Kultur. Ach, genießen. Manasse geht nicht. Die sind auch im Jordanland, denen ist zu weit. Und dann heißt es, Dan dient auf fremden Schiffen. Die haben mit den Phöniziern einen Bund gemacht. Die waren im Handel unterwegs. Die haben gesagt, jetzt haben wir keine Zeit. Das Geschäft läuft, der Laden blüht. Das geht doch jetzt nicht. Muss man doch einsehen haben. Jetzt machen wir das große Geld. Vielleicht schicken wir später eine Spende davon. Dan dient auf fremden Schiffen. Das riecht nach dem Wort Jesu, dass einer sich entschuldigt, ich habe einen Acker gekauft. Die Arbeit kann uns über den Kopf wachsen, dass wir nicht sehen mehr, was heute dran ist. Und von Asser heißt es, Asser saß am Ufer des Meeres und blieb ruhig an seinen Buchten. Urlaub war angesagt, sich in der Sonne bräunen. Ungeheuer. Jeder hat eine andere Ausrede und sie kämpfen nicht. Sie bleiben sitzen. Was will ich damit sagen? Wenn ein Bruder in Not ist, gibt's wenige, die sich einsetzen. Wenn es im Reich Gottes, im Volk Gottes ums Kämpfen geht, um den Einsatz, dann gibt's mehr Zuschauer als Mitspieler. Das war damals schon so. Und das ist auch heute noch so. Das ist wie immer Fußballspiel, sind weit mehr Zuschauer. Aber die Zuschauer, die tun, als ob sie alles verstehen würden. Haben Sie das auch schon mal mitbekommen? Das sind ungeheure Fachleute. Unwahrscheinlich, was die alles wissen. Aber sie spielen nicht mit. Wir lachen. Es ist leider unter Christen auch so. Wie viele Zuschauer haben wir? Die wissen alles besser. Es war immer so. Es war beim Gideon so, er konnte nur 300 nachher gebrauchen, der Rest taugte nicht. Ich will damit sagen, liebe Brüder und Schwestern, wir sehen an dieser Stelle, der Sieg ist nicht eine Sache, dass alle sich einsetzen, sondern oft weniger der Einsatz im Reich Gottes. Es ist die Frage, wer lässt sich rufen? Und dann spüren wir, das Entscheidende geschieht dadurch, dass die Deborah das Wort zur Stunde hat und sagt an dieser Stelle, Kapitel 4, Vers 14, Deborah aber sprach, auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Sie spürt es genau, jetzt ist dran, heute, jetzt, das ist der Tag, nicht morgen. Es ist ganz wichtig, dass wir lernen, wenn Gott uns etwas ins Herz gibt, dass wir merken, jetzt ist dran. Ein Bruder prägte einmal das wunderbare Wort, plötzlicher Gehorsam. Plötzlicher Gehorsam. Das heißt, tu's gleich, jetzt, heute gibt dir Gott den Sieg. Und der Sieg ist großartig. Aus Zeitgründen wollen wir das jetzt lassen. möchte nur deutlich machen, es heißt hier, und der Herr erschreckte den Sisera. Es ist derselbe Herr, wo es heißt, der Herr verkaufte sie. Da handelt Gott, um sein Volk zu erziehen. Hier handelt er, um seinem Volk den Sieg und die Freiheit zu schenken. Es ist immer derselbe Herr, der Herr ist der Weltgeschichte. Und er hilft auf seine Weise. Und dass die ganze Macht bricht zusammen nach dem Motto, wer Israel antastet, tastet meinen Augapfel an. Es ist nicht eine Frage der Mehrheit. Israel war total militärisch unterlegen. Aber sie hatten ein Wort Gottes, auf das sie es wagten. Und das ist die Frage, wenn Schwester Barbara vorher fragte, wie ist die Perspektive für die Kirche? Dann würde ich sagen, wenn wir auf die eine Seite schauen, was an menschlichem Potenzial da ist, dann haben wir nicht viel Perspektiven. Aber es ist die Frage, ob wir lernen, wieder mit Gottes Wort zu leben, dass sich das im Alltag dass sich das erfüllt. So, und die Geschichte endet doppelt. In Kapitel 4, so demütigte Gott, Vers 23, zu der Zeit Jabin, den König von Kanaan. In Kapitel 5, die aber lieb haben den Herrn, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Hier werden ganz schlicht zwei Seiten einander gegenübergestellt. Diejenigen, wie die Deborah und die mit ihr gekämpft haben, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben, stehen am Schluss da mit einem großartig glänzenden Sieg. Der Herr erschreckte den Sisera, nicht Deborah. Und der Glanz des Sieges Gottes fällt auf ihr Leben. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Was passt jetzt besser als dieses Lied? Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wie gut sind wir dran, was sind wir für beschenkte Leute, dass wir aus deinem Wort heraus sehen, was dein Wille ist und wie du der Herr Himmels und der Erde bist und bleibst und wie du uns rufst, dir zu vertrauen. Wir sehen aus deinem Wort heraus, aus deinem Volk Israel heraus, was das geheißen hat, dass sie gespielt haben mit den Feinden und mit den Göttern und dass sie nicht ganze Sache gemacht haben und wie schmerzlich das sie in Unterdrückungen und Abhängigkeiten brachte und wie du als der große Gott neu eingegriffen hast durch einen Menschen und durch ein Wort. Herr, wir bitten dich, gib, dass wir diesem deinem Wort in unserem Leben etwas zutrauen, dass es wirkt und ändert und verändert und Freiheit schenkt und wir die Freude der Glaubenserfahrungen machen. Amen.